Ernst, meine Damen und Herren, möchte Sie begrüßen, vor allem unseren Gast, Herrn Dr. Peter Volle, der der Justiziar der Universität ist und immer gefragt ist eigentlich, wenn es um Rechtsfragen geht. Tauschen möchte ich mit ihm nicht, der muss so Tag und Nacht mit dem Rest der Uni zu tun haben, aber darüber wird er berichten. Dass wir heute eine schwache Mann- und Frauschaft sind, ist Ihnen schon aufgefallen. Also 77 sind nicht hier, aber es sind viele mit Herrn Kosche auf Exkursion. Und da die Didaktiker dreimal am Freitag Wochenendseminare haben, haben wir dreimal größere Verluste. Ich habe darüber schon gemeckert, aber das gehört ja eigentlich nicht hierher. Leutchen, rein, es ist wirklich ernst, wir haben angefangen. Herr Volle, mit dem Recht der Universität, also vielleicht der heimliche oder unheimliche Rektor gegen das Recht geht ja gar nichts. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, sondern möchte Herrn Volle das Wort geben. Zwischendurch habe ich noch den üblichen Umlauf mit Anwesenheit und einigem anderen. Und dann haben wir unsere Protokollantinnen, die sitzen dort, es sind also vier. Jetzt will ich dann verlesen, dass ich mich nicht vertue. Anne Köbel ist da, dann haben wir Katharina Reibe, ja, und wir haben Gina Brzezinski, das ist, und dann haben wir Sophie Rinke. Ist das richtig? Das sind die Protokollantinnen, die dafür zuständig sind, dass die Tondatei in eine Schriftversion gebracht wird. Und nach kommen wir dann zur Stufe einer Veröffentlichung. Jetzt geht es aber wirklich los. Herr Volle, Sie haben das Wort.
Muss ich hier noch irgendwas einschalten?
Nein, läuft schon.
Gut, also ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich hoffe, dass also die geringe Teilnahme nicht an der Befürchtung liegt, dass der Jurist nicht so viel Interessantes zu berichten hat, weil ja unser Metier gemeinhin als etwas trocken gilt. Ich hoffe, ich kann Sie da eines Besseren überzeugen. Herr Krüger hatte mir schon gesagt, dass es also nicht so viel um autobiografische Informationen geht. Es ist aber vielleicht interessant für Sie zu sehen, was ich für einen Bildungshintergrund habe, sodass ich also zumindest eine Folie mit Daten zu meiner Person vorgesehen habe. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vortragen. Was vielleicht interessant ist, sind meine Nebentätigkeiten. Ich bin also nicht nur Justiziar hier an der Uni. Ich bin im Augenblick amtierender Dezernent des Dezernats 1 hier in der Uni. Ich vertrete Frau Börner, die ja im Augenblick als amtierende Kanzlerin voraussichtlich bis zum Ende ihrer Dienstzeit im Kanzleramt bleiben wird. Was danach mit dem Dezernat passiert, da gibt es ein paar konzeptionelle Überlegungen dazu, aber das wird dann geklärt, wenn es soweit ist. Ich bin Mitglied des Justizprüfungsamtes, das heißt, ich kann also in juristischen Staatsprüfungen mitprüfen und kenne daher auch die Akademie so ein bisschen. Auch so aus der Prüferperspektive und ich bin Geschäftsführer der Wissenschaftsstiftung MVG GmbH. Das ist eine Einrichtung, die Venture-Kapital für Ausgründungen bereitstellt oder vielmehr bereitgestellt hat. Das ist ein inzwischen abgeschlossenes Projekt, was also EU-Mittel mit privatem Geld gedoppelt hat und damit Unternehmensausgründungen aus Hochschulen im Land finanziert hat. Das Dezernat 1, also wir müssen ein bisschen was über Verwaltungsstrukturen sagen. Das Dezernat 1 besteht aus dem Justiziariat, bei dem auch die Geschäftsstelle des Verwertungsverbundes hängt. Dazu komme ich gleich noch, was das ist. Dann gibt es das Referat 1-2, das macht im Wesentlichen Gremienbetreuung, Wahlen und die zentrale Promotionsstelle. Dann 1.3 ist das Forschungsreferat, 1.4 allgemeine Studienberatung plus Gründerbüro plus Studierendenwerbung im Moment und Referat 1.5 ist das Studentensekretariat. Das hat seinen Grund, dass ich die Referate 1.4 und 1.5 rot gemacht habe. Das hängt nämlich mit der historischen Entwicklung zusammen, die man auch kennen muss. Denn es ist nicht etwa so, dass dieses Dezernat irgendwie nach irgendwelchen sachlichen oder logischen Kriterien so zusammengestellt worden wäre, sondern das hat alles mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun und der Historie der Entstehung dieses ganzen, dieser ganzen Struktur. Die Referate 1.4 und 1.5 sind Reste des ehemaligen Dezernats für Studium und Lehre, dem auch der Weiterbildungsbereich zugehörig war, der jetzt im sogenannten ZQS liegt, wo auch noch andere Funktionen aus dem alten Dezernat sind. und die Bereiche Studienberatung und Studentensekretariat sind, als das ZQS aus der Verwaltung ausgegliedert wurde, einfach bei uns zugeschlagen worden. Dafür haben wir Statistik an den Haushalt abgegeben. Also das sind so im Grunde, wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass sich da irgendjemand Gedanken darüber gemacht hätte, wie eine Verwaltung besonders gut zu strukturieren ist. Sie können das Dezernat 1 negativ definieren. Das ist das, was nicht Intendanzverwaltung an der Uni ist. Außer dem Dezernat 1 gibt es Haushalt, Personal und Liegenschaften. Und das ist das, was also jede klassische Verwaltung irgendwie hat. Und Dezernat 1, akademische Angelegenheiten, ist dann das, was eigentlich eine Uni ausmacht. Und das ist wichtig, dass man, also für das Verständnis dessen, was ich mache, zu verstehen, dass dieses hier jetzt im Grunde zusammen mit dem, was beim ZQS verblieben ist, so das Kerngeschäft des akademischen Betriebs ist, soweit es die Verwaltung betrifft. Das heißt also Bau, Liegenschaften, das ist alles wichtig irgendwo, Haushalt, Personal, aber das zeichnet jetzt nicht eine Universität speziell aus, auch wenn natürlich zum Beispiel Berufungsverfahren auch im akademischen, aus akademischer Sicht sehr wichtig sind. Aber das, was wir hier machen, Forschung und Studierendenbetreuung, das ist eben sehr universitätsspezifisch und damit bewegen wir uns auf politischem Grund. Das Recht sowieso, als ich komme auch gleich auf die einzelnen Aufgaben des Justiziariats noch, es wird auch gleich ein bisschen weniger trocken, glaube ich. Das ist ja, man braucht das ein bisschen als Fundament. Das Justiziariat hat eine ganze Menge rein fachlicher Aufgaben, aber wird auch eben immer wieder herangezogen, wenn es um die Frage geht, was geht und was darf man und was darf man nicht, was geht nicht. Deswegen spielen wir immer auch eine große Rolle, wenn es um Machtfragen innerhalb der Uni geht, weil dann verschiedene Seiten immer wieder versuchen, das Justiziariat auf die eigene Seite zu ziehen und sehr viele Auseinandersetzungen werden mit vermeintlich rechtlichen Argumenten geführt, wenn es aber in Wirklichkeit um ganz andere Interessen geht. Das ist so eine politische Aufladung dieser Funktion und in der Struktur bildet sich das eben dadurch so ein bisschen ab, dass wir in diesem akademischen Bereich liegen. Es gibt auch andere Strukturen, man kann auch die Aufgaben des Justiziariats anders strukturieren, aufteilen und auch meinetwegen mehr beim Personal oder beim Haushalt hinlegen. Andere Hochschulen machen das. Hier ist es so, dass das Justiziariat klein, aber stellentechnisch sehr hochwertig ausgestattet ist und immer so als Kompetenzzentrum des Kanzlers gefahren wurde, muss man sagen. Das Justiziariat selber, das ist jetzt eine relativ lange Liste, es lohnt sich da ein bisschen genauer reinzugucken. Der erste Eindruck, den Sie davon mitnehmen können, ist, dass das eine sehr heterogene Aufgabenvielfalt ist, die also auch keinen klaren, eindeutigen Hochschulbezug hat in jeder Hinsicht. Es ist also ein Feld, Wald- und Wiesentätigkeit in der gesamten Bandbreite des juristischen Schaffens im Grunde. Jeder Anwalt, jeder Dezernent in einem Baudezernat ist irgendwie sehr viel höher spezialisiert, als wir das sind. Das ist eine Chance, weil es den Job ein bisschen weniger langweilig macht, aber es ist eben auch eine Gefahr dadurch, dass wir kaum in der Lage sind, die Rechtsgebiete, die wir beherrschen müssen, richtig tief zu verinnerlichen, wie das Spezialisten könnten. Also ich gehe es mal im Einzelnen durch, Prüfungsangelegenheiten im Zusammenhang speziell mit dem Widerspruchsausschuss in Prüfungsangelegenheiten. Das heißt also, soweit rechtliche Fragen betroffen sind, laufen die bei uns auf. Ganz wichtig, aktuell Hochschulerfindung, Patentschutzrechte, das ist so ein bisschen mein aktuelles Hobby. Vergaberecht, das sind Ausschreibungen, also das gesamte Beschaffungswesen der Universität im weitesten Sinne, also auch was Dienstleistungen angeht. Ich bin Datenschutzbeauftragter. Das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, denn die Ressourcenzuweisung für die Ausübung dieses Amtes ist exakt null. Was heißt, dass ich also nur, wenn es wirklich schon vor den Baum gegangen ist, reagieren darf, aber ich habe überhaupt weder Arbeitszeit noch irgendwelche zusätzlichen Personalressourcen, um präventiv irgendwo im Datenschutzbereich irgendwas zu machen. Also es ist mehr so ein Feigenblatt, weil jede Behörde einen braucht. Wir machen die gesamte Prozessführung für die Uni. Das heißt also, wenn irgendjemand die Uni verklagt, in Prüfungsrecht streiten könnten Sie das sein, dann werden Sie mich auf der Gegenseite finden. Das sind aber eben nicht nur solche Sachen, das sind, also auf die einzelnen Arten von Prozessen komme ich noch rein. Im Wesentlichen sind es Arbeitsrechtssachen, Prüfungsstreitigkeiten und Zulassungsstreitigkeiten. Hin und wieder mal Ausberufungsverfahren, Konkurrentenstreitigkeiten. aber das spielt gar keine so furchtbar große Rolle. Wir machen Verträge im Wesentlichen im Forschungsbereich. Das heißt, also das ist so das Grundgeschäft, was wir als tägliches Geschäft immer haben. Wir haben also so pro Tag 2 bis 3 Forschungsverträge aus dem Bereich der Drittmittelforschung, die wir prüfen können. Ja, manchmal ist es ein bisschen weniger, aber es ist jedenfalls ein ziemliches Volumengeschäft. Da müssen wir immer aufpassen, dass die Interessen der Uni richtig dargestellt sind und wir von unseren Industriepartnern nicht über den Tisch gezogen werden. Bearbeitung von universitären Ordnungen. Da sind wir jetzt natürlich tief im politischen Geschehen, denn das ist jetzt das, was die Uni wirklich zusammenhält. Die Uni ist eine autonome Körperschaft mit Selbstverwaltung und die macht sich ihre Spielregeln selber. Die Spielregeln sind die Ordnungen und die sind also der äußere Ausdruck von allem, was irgendwie hier an der Uni geregelt ist. Ich gehe da aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Jetzt ganz aktuell wieder Stellungnahmen zu Gesetzgebungs- und Genehmigungsverfahren. Wir haben im Augenblick eine Novelle des Landeshochschulgesetzes vorliegen und sind also sehr intensiv einbezogen gewesen in den Prozess der Stellungnahmen dazu. Das Landeshochschulgesetz ist ja sozusagen die Grundlage, auf der auch die eigenen Satzungen, also der Rahmen, in dem wir hier selber Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das ist deswegen sehr, sehr wichtig für uns, für alle Fragen der auch der Hochschulentwicklung, Hochschulplanung, in welchen Rahmenbedingungen das geschieht. Das Gesetz macht auch detaillierte Vorgaben, wie eine Prüfungsordnung auszusehen hat, macht Aussagen zur Personalstruktur. Es ist also sehr wichtig für uns, dass wir da auch einen Fuß in der Tür haben, was also solche Gestaltungen angeht. Die allgemeine Beratungsfunktion, wenn einer eine rechtliche Frage hat, greift er zum Hörer und ruft an und will sofort eine Antwort. Das ist bisweilen problematisch. Da gibt es auch so gewisse studentische Prorektoren, die das mit besonderer Vorliebe tun. Dann Zulassungsstreitigkeiten. Komme ich auch noch drauf. Das ist so ein Phänomen, das betrifft eigentlich nur die Humanmedizin und einige wenige zulassungsbeschränkte Studiengänge im Lehramtsbereich, aber da ist die Klagefreudigkeit nicht so hoch. Es ist im Wesentlichen ein Problem der Mediziner. Damit zusammenhängt Kapazitätsrecht. Brauchen Sie, wenn Sie wissen wollen, wann Sie zumachen müssen, praktisch, wenn Sie ein NC brauchen. Studien- und Prüfungsordnung geschieht arbeitsteilig mit dem sogenannten ZQS. Da ist der juristische Teil des Geschehens auf unserer Seite. Das heißt, wir prüfen das, ob das mit den gesetzlichen Vorgaben konform geht und ob das in sich logisch und konsistent ist, ob das allgemeinen rechtlichen Anforderungen genügt und dann inhaltlich, also ob das studierbar ist, Stundenzählung, Modulbeschreibung macht das ZQS. Angelegenheiten der Studierendenschaft ist nicht so sehr wichtig. Wir beraten die Studierendenschaft, wenn sie es anfragt. Und da der Rektor Aufsichtsfunktionen gegenüber der Studierendenschaft hat, zieht der Rektor uns in Rechtsfragen auch hinzu im Rahmen seiner Aufsichtsbefugnisse. Widerspruchsverfahren, sofern wir verwaltungsförmlich handeln, gibt es eben Bescheide. Und wenn ein Bescheid als fehlerhaft angesehen wird von seinem Adressaten, kann er dagegen Widerspruch einlegen. Die bearbeiten wir. Und dann Wahrnehmung von Sonderaufgaben. Das ist dann alles, was jetzt nicht so speziell beschrieben ist natürlich. So, das ist jetzt eigentlich das, was eigentlich gilt. Also, ich hatte ja gesagt, wir sind in einem sehr politisch aufgeladenen Gebiet unterwegs mit unserem Referat. Wenn man wissen will, wie eine Ordnung funktioniert, wie man Sachen dazu kriegt, dass sie funktionieren, oder wenn man verstehen will, warum irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich soll, dann muss man so einen kleinen analytischen Schritt dazwischen tun. Man muss aber versuchen zu verstehen, was da eigentlich passiert. Das, was Sie jetzt als Folie da sehen, ist etwas, was man in der Organisationslehre lernen kann. Das ist basiert auf der Systemtheorie. Man kann jede Organisation als System verstehen und die Universität ist ein offenes System. Offen heißt, dass es auch als solches mit seiner Umwelt interagiert. Da fehlen also jetzt Pfeilchen dazu. Aber was man eben wirklich verstehen muss, wenn man sich mit Fragen, wie hier Sachen funktionieren, wie hier Sachen zu regeln sind, wie man Sachen überhaupt regeln kann, unter welchen Umständen sie funktionieren und wann sie bestimmt nicht funktionieren, Und auch wenn man solche Sachen verstehen will, wie Konfliktsituationen, wie das Verhältnis des Kanzlers zur Hochschulleitung und solche Geschichten oder die Bedeutung der Gremien an der Universität. Wenn Sie sowas verstehen wollen, dann brauchen Sie dafür irgendeinen analytischen Ansatz. Und der meines Erachtens am besten funktioniert, ist der Systemtheorie. Deswegen habe ich das dahin gemacht. Die Folie habe ich aus einem anderen Zusammenhang, deswegen ist das in Englisch beschriftet. Ich will Ihnen aber mal was zeigen. Man kann jedes System als Gleichgewicht verschiedener Subsysteme verstehen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal Systemtheorie irgendwas mit zu tun gehabt hat. Es gibt da so eine Reihe von Subsystemen, die so wie sie jetzt hier stehen, das können Sie sich vorstellen, als wäre das irgendwie mit Gummibändern aufgespannt. Das bildet insgesamt ein in sich einigermaßen stabiles Gleichgewicht. Das Spannende dabei ist, es gibt sowas wie ein funktionales Subsystem. Das ist das, was ich hier an den Rand gemalt habe. Wenn Sie ein Organigramm einer Organisation haben, also zum Beispiel der Verwaltung der Universität Rostock, so wie ich Ihnen die Funktionalitäten des Dezernats 1 oder meines Referats beschrieben habe, dann sind Sie in diesem Subsystem hier. Das heißt also, da haben Sie ein Regelwerk, in dem beschrieben wird, wer hat welche Kompetenz, wer darf was machen, wer hat welche Aufgabe, diese ganzen Geschichten. Auch zum Beispiel solche Fragen wie, in welchem Verhältnis stehen die Befugnisse des Rektors im Verhältnis zu denen des Kanzlers oder der eines Referatsleiters im Verhältnis zu seinem Dezernenten oder zu benachbarten Dezernaten, was auch immer. Das ist alles etwas, was in solchen Organisationsstrukturen abgebildet ist. Das ist das Regelwerk, das leiten Sie aus dem Gesetz ab. Also die Funktionen sind auf der ersten Ebene im Landeshochschulgesetz beschrieben, dann in der Grundordnung der Universität. Und einen Schritt tiefer dann eben in irgendwelchen Umsetzungsentscheidungen bis runter aufs Organigramm der Uni. Was daran jetzt aber spannend ist, ist, dass es neben diesem formalen, funktionalen Subsystem eine ganze Reihe weiterer Subsysteme gibt, die also teilweise ganz andere Funktionen, also die ein ganz anderes Funktionieren beschreiben als dieses funktionale Subsystem. Also wenn Sie hier ein Organigramm haben, was also bestimmte Machtverhältnisse und Unter- und Überordnungsverhältnisse beschreibt, dann haben wir zum Beispiel ein kulturelles Subsystem, was möglicherweise ganz andere Entscheidungsprozesse beschreibt. Also ich will es an einem Beispiel erläutern. Wenn Sie die Bedeutung des Konzils anschauen und die Bedeutung des Senats, also der großen Gremien, dann gibt es eine Geschichte aus der Nachwendezeit, wo also sich die Universität über diese großen Gremien, über runde Tische, über die kollektive Beteiligung vieler Entscheidungsträger an den ganz grundlegenden Entscheidungen selbst definiert hat. Das ist im kollektiven Gedächtnis sehr vieler Leute an der Uni irgendwo hängen geblieben und das beschreibt so ein bisschen das kulturelle Subsystem an der Universität. Jetzt kommt der Gesetzgeber mit dem Landeshochschulgesetz und stärkt die Verantwortung der Hochschulleitung. Was macht er damit? Er bringt damit auf den ersten Blick erstmal dieses Gleichgewicht im Verhältnis dieser beiden Subsysteme durcheinander, weil nämlich damit die Funktion der Gremien geschwächt und die der Hochschulleitung, also die auf der funktionalen Ebene, gestärkt wird. Was passiert? Es gibt dann Beharrungskräfte. Das Gleichgewicht hier ist zunächst mal ein stabiles, das heißt, das wird sich also nicht auseinanderbringen lassen, so mit der Folge, dass, wie man sehr schön beobachten konnte, als die erste Grundordnung nach dem Landeshochschulgesetz nach der Novelle 2002 gemacht wurde, ungeachtet der Tatsache, dass der Rektor auf einmal ganz viele Kompetenzen und die Gremien so gut wie keine mehr hatten, die Universität alle Anstrengungen unternommen hat, ihre Satzung so auszugestalten, dass der alte Zustand erhalten blieb. Dass also eine große Macht in den Gremien waren, dass also insgesamt ein Grundverständnis basisdemokratischer Entscheidungsprozesse da war und das gilt im Grunde bis heute. Es gibt noch andere, es gibt also hier dieses politische Subsystem. In dieser, politisch ist jetzt nicht der Begriff der Politik zugehörig, sondern das bedeutet Macht hier. Das ist also ein, wer hat denn tatsächlich Macht? Herr Krüger hat eben so eine Vermutung angestellt, dass ich Macht haben könnte, weil ich nämlich ungeachtet der Tatsache, dass ich hier irgendwo auf der dritten oder vierten Hierarchieebene stehe, nach dem funktionalen Subsystem, Entscheidungen treffen kann, die also noch den Rektor in seinen Entscheidungsbefugnissen beschränken. Das ist faktisch nicht so, aber das wäre ein Beispiel dafür, wie hier eben auch das politische und das funktionale Subsystem irgendwo miteinander in Kollision geraten. Und immer wenn das geschieht, immer wenn irgendjemand versucht, dieses ganze Gleichgewicht aus dem Tritt zu bringen, dann erzeugt das also irgendwelche Gegenkräfte. Und das ist etwas, was man wirklich verstehen muss, wenn man eine Erklärung dafür sucht, warum viele Sachen an der Uni so laufen, wie sie eben laufen. Wir beobachten in ganz vielen Entscheidungen, in ganz vielen Sachen, die sich ganz toll ausgedacht werden irgendwo und die dann in der Umsetzung scheitern, genau diesen Prozess, dass also irgendwo zwar auf der funktionalen Ebene Entscheidungen getroffen werden, die also irgendwo einen Sinn ergeben, die also rational wunderbar begründet sind, die dann aber im Widerspruch stehen zu irgendwelchen anderen Subsystemen in diesem ganzen Geschehen und deswegen an irgendeiner Stelle nicht mehr funktionieren. Es gibt noch etwas anderes, also ich komme auf dieses Modell nachher noch weiter zurück, denn das ist wirklich ein nahezu universelles Erklärungsmodell für alle möglichen Dinge, die hier passieren. Es ist natürlich ein Problem, denn die finstere Erkenntnis, die man aus so einem Modell ziehen muss, ist ja eigentlich, es bewegt sich nichts. Das heißt also, dass das also hier durch so, also je stabiler so ein System als solches ist, desto größer sind natürlich auch die Beharrungskräfte in Bezug auf den Status quo. Das ist natürlich etwas, was man auch beobachten kann. Und wenn man jetzt, das mache ich gleich, über die einzelnen Amtsperioden der Rektorate guckt, dann sehen wir, dass also wie die Rektorate mit diesem System umgegangen sind letztlich. Und es hat ja den einen oder anderen Versuch gegeben, dieses Gleichgewicht zu stören. Man kann natürlich heftig draufhauen und irgendwann findet sich das in einem neuen Gleichgewicht wieder. Es ist nicht unveränderlich, aber man wird dabei immer sehr große Beharrungskräfte überwinden können. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das grandios vom Baum gegangen ist. Das, was ich jetzt weitermache, ist im Grunde chronologisch angelegt. Das soll zweierlei illustrieren. Zum einen, wie sich meine Tätigkeit, zu der ich hier jetzt berichten soll, über die Zeit verändert hat. Sie werden sehen, dass also jede Zeit so ihre Moden hervorbringt, was also die juristischen Probleme angeht. Und wir haben also ganz unterschiedliche Probleme, mit denen wir uns befassen müssen über die Jahre. Und der Fokus unserer Tätigkeit verändert sich eigentlich ständig. Abgesehen davon, dass wir natürlich immer Forschungsverträge haben, immer Prüfungsordnungen machen und sowas. Aber das ist also, es gibt so ein paar Schwerpunktthemen, die haben jetzt nicht direkt was damit zu tun, in welcher Amtsperiode wir uns befinden. Aber immer, wo es um die hochschulpolitischen Themen geht, wo es um Strukturfragen geht, um das Verhältnis des Kanzlers zum Rektor, solche Sachen, da sind wir jetzt wieder mitten in meiner Systemtheorie drin. Da ist nämlich dann die Frage, wie geht denn jetzt eigentlich die Hochschule mit ihrem System um? Wie geht die Hochschulleitung mit ihrem System um? Das beeinflusst meine Arbeit sofort, immer, jederzeit, weil ich muss eben irgendwo Anforderungen erfüllen aus der Hochschulleitung, wie bestimmte Regelungen auszugestalten sind, die einen bestimmten Erfolg haben sollen. Und wenn ich jetzt also diese Überlegungen nicht anstelle, wie wirkt sich das auf das Gesamtsystem aus, dann produziere ich am laufenden Meter irgendwelche Sachen, die vom Baum gehen. Wir haben also der erste, ich bin seit 98 an der Uni, als ich hier angefangen habe, war gerade noch die letzten Monate Herr Maes und danach dann Herr Wildenhain im Amt. Wenn ich das mal ganz böse sagen darf, wir schalten Sie mal das Band aus, bitte. Dann war ja Herr Wildenhain so ein Mini-Mi von Herrn Maes im Grunde. Also da ist ja keine wesentliche Änderung in der Kultur eingetreten. Herr Wildenhain hat sich so als Pfleger der Tradition verstanden. Das war also etwas, was diese Beharrungskräfte besonders schön illustriert im Grunde genommen. Also da war eine recht weitgehende Übereinstimmung zwischen bei diesen Beispielen zu bleiben, des funktionalen Subsystems mit dem kulturellen Subsystem. Also es war akzeptiert in der Hochschulleitung, dass also Gremien große Macht haben. Es war akzeptiert, dass also das Konzil eine ganz besondere Bedeutung hat. Die Hochschulleitung hat sich nicht als Innovator, sondern als Traditionspfleger verstanden im Grunde genommen und hat die alten Werte hochgehalten. Ich will das nicht bewerten. Es hat sich nur eben auch nicht sehr viel bewegt in der Zeit. Das war aus rechtlicher Sicht so ein bisschen so die letzte Phase der Nachwendezeit. Das heißt also, die rechtlichen Probleme, die ich hier unter dem Stichwort Wende nachlese, aufgeführt habe, das sind im Wesentlichen, also in arbeitsrechtlicher Hinsicht, Entfristungsklagen von wissenschaftlichen Mitarbeitern gewesen. Dahinter steht das Problem, dass also eine Reihe von Mitarbeitern in DDR-Zeiten auf unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen an der Uni beschäftigt waren. Und es waren sehr, sehr viel mehr, als die Uni nach der Wende weiter beschäftigen konnte. Es hat dann für viele so eine Art gleitenden Übergang gegeben. Die Personalstruktur zu DDR-Zeiten war eine gänzlich andere als die zu nach der Wende. Vor der Wende waren sehr, sehr viel mehr Stellen unbefristet, nach der Wende waren das Qualifikantenstellen. Das heißt also, da war die Stelle immer schon so ausgelegt, dass man sich auf der Stelle habilitieren konnte, dann aber gefälligst verschwinden hatte. Da sind dann natürlich viele dieser Qualifikantenstellen zweckentfremdet worden, um Mitarbeiter, die früher zu DDR-Zeiten schon da waren, auf unbefristeten Stellen waren, dann eben die nochmal für eine Weile weiter zu beschäftigen. Und als ich hier angefangen habe, war gerade der Zeitpunkt erreicht, als diese letzten Beschäftigungsverhältnisse zum letzten Mal ausgefristet waren. Also diese Mitarbeiter freigesetzt wurden und wir haben uns vom Arbeitsgericht bis zum Bundesarbeitsgericht um die Frage gestritten, ob die Befristung wirksam war. Wir haben es am Schluss gewonnen, also da ist unsere Argumentation durchgekommen damit. INFORG-Verfahren. INFORG ist eine Abkürzung für Investitionsvorrangsgesetz. Das ist auch ein klassisches Wendethema eigentlich. Das besagt, dass also es gibt ja diesen Grundsatz Rückgabe vor Restitution grundsätzlich. Wenn ich aber auf einem Grundstück, was irgendeinem Alteigentümer zugeordnet ist, Investitionen getätigt habe und Arbeitsplätze geschaffen habe, wird dieser Grundsatz umgekehrt. Dann kann man den Grund behalten und kann stattdessen den Weg der Restitution wählen, also Schadenersatz oder einen Wertersatz leisten gegenüber dem Alteigentümer. Das Gebäude, in dem wir hier drin stehen, ist einer dieser Fälle. Das ist einer von zwei Fällen, die ich bearbeitet habe, wobei das da sogar noch weiter zurückreicht, weil das eine Enteignung eine unter Zwang vorgenommene Eigentumsübertragung aus der nationalsozialistischen Zeit war, die aber dann ebenfalls über das INFORG abgewickelt wurde. Das andere Beispiel, also dieses hier war, ich hoffe, Sie wissen das, war das ehemalige Logenhaus der Loge zu den drei Sternen, hieß die, nicht? Die haben dann wir haben den INFORG-Prozess gewonnen. Das heißt, es ist uns also anerkannt worden, dass wir hier mit diesem Gebäude das Gebäude behalten dürfen. Aber wir mussten natürlich Schadenersatz leisten. Für das Geld hat sich die Loge dann in der August-Bebel-Straße oder wie heißt es, Johannesstraße da an der Seite, da ein neues Haus gekauft. Kohlelagerplatz ist in der Südstadt, da steht jetzt die Biologie drauf, das war auch so ein Gelände. Letzte Liegenschaftsbereinigung zu DDR-Zeiten war die Universität Eigentümer nach einem Grundbuch verschiedener Liegenschaften. Ich habe am Schluss noch in Pruchten einen Brunnen verkauft. Wesentlich mehr war das eigentlich nicht. Und wir haben einen letzten Stasi-Fall. Dazu muss man sagen, es hat ja die Arbeit der Ehrenkommission gegeben hier. Da werden also andere, Herr Peters wird da sicher noch sehr viel genauer darüber berichten, wenn er dann kommt. Es hat also lange vor der Zeit, als ich hier angefangen habe, schon ein Aussortieren der Stasi-belasteten Mitarbeiter der Uni gegeben. Das war also nie zu meiner Zeit ein Problem mehr. Der Fall, den wir jetzt noch anhängig haben, und der hat sich seit 2002 wirklich vor Gericht gehalten, weil die partout nicht entscheiden wollten, ist der Fall eines Wissenschaftlers, der nachdem seine arbeitsrechtliche Situation geklärt war, der ist irgendwie degradiert worden, das war ein IM, aber ein sehr profilierter Wissenschaftler, der dann versucht hat, das ging zu dem Zeitpunkt noch, eine APL-Professur zu bekommen, also eine außerordentliche Professur. Dazu braucht man einen Status als Privatdozent und der hatte keine Venia Legendi, kriegte also den Status als Privatdozent nicht und darüber stritt er sich dann. Also der wollte unbedingt APLer werden. Und das hat ihm die betroffene Fakultät dann unter Verweis auf seine Stasi-Vergangenheit verweigert und der Fall ist nach wie vor Gericht. Ja. Was ist da sonst gelaufen? Prüfungsrecht. Als ich hier angekommen bin, habe ich also so die ersten zwei, drei Prüfungsrechtsstreitigkeiten vor Gericht geführt und verloren. Die habe ich deswegen verloren, weil die Prüfungsausschüsse Mist gebaut hatten. Dann habe ich mir die Entscheidungspraxis der Prüfungsausschüsse ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, dass sie alle Mist gebaut haben. Und zwar auf breiter Front. Das hat dazu geführt, dass ich überlegt habe, dass man zwischen den Prüfungsausschuss und das Verwaltungsgericht, wo man sich sonst ja nach dem Widerspruchsverfahren wieder sieht, noch eine Instanz geschaltet werden muss, die nochmal drauf guckt, was der Prüfungsausschuss da eigentlich gemacht hat und die also die Möglichkeit hat, Korrekturen anzubringen in rechtlicher Hinsicht. Das hat also eine in beide Richtungen segensreiche Wirkung entfaltet. Es hat also in Richtung auf die Prüfungsausschüsse durch die Entscheidungspraxis des Widerspruchsausschusses also eine gewisse belehrende Funktion entfaltet. Als Jurist belehrt man ja immer gerne. Und in dem Fall war es dann eben auch wirklich so, dass wir also mit dem Druck der korrigierten Entscheidungen aus den Prüfungsausschüssen wirklich eine Verbesserung der Entscheidungspraxis der Prüfungsausschüsse herbeigeführt haben in Prüfungsangelegenheiten. Und umgekehrt hat es natürlich unsere Erfolgsquote bei Prüfungsstreitigkeiten vor Gericht ganz erheblich erhöht, weil also immerhin sichergestellt war, dass ein Jurist drüber geguckt hatte schon mal und dass also zumindest eine juristische Meinung zu dem Ergebnis kommt, dass das dann so in Ordnung war, was wir dann da entschieden haben. Arbeitsrecht. Sie werden sich erinnern, dass früher das Klinikum noch unselbstständige Teileinheit der Universität war. Oder Teilselbstständige. Das ist ein Status, den Sie in etwas veränderter Form zukünftig auch wieder erreichen wollen. Zwischendrin ist das Klinikum A verselbstständigt worden. Das war aber unter Maes und Wildenheim erstmal noch nicht der Fall. Das heißt, wir waren ja die Rechtsvertreter als Justizariat, die Rechtsvertreter der gesamten Uni und die Prozessvertreter der gesamten Uni. Die Klinikumsverwaltung ist dreimal so groß wie die Universitätsverwaltung. Das Klinikum hat insgesamt eine erheblich größere Zahl von Mitarbeitern als die Universität. Das erhöht einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, verklagt zu werden. Das heißt, wir haben also in der Anfangszeit, als ich hier angefangen habe, massenhaft Arbeitsrechtsstreitigkeiten aus dem Klinikum geführt. Das war jetzt nichts irgendwie Systematisches. Das war also hier mal eine Kündigung, wenn irgendeine Schwester irgendwie die Drogen genommen hat, da mal eine Abmahnung, also so klassische Arbeitsrechtsprobleme halt. Vergaberecht. Vergaberecht ist ein spannendes Thema. Das begleitet uns bis heute. Im Jahr 2000 hat sich das Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen geändert in Umsetzung einer EU-Richtlinie. Bis dahin war es so, dass man gegen Vergabeentscheidungen öffentlicher Einrichtungen keinen primären Rechtsschutz hatte. Primärer Rechtsschutz bedeutet, ich kann verlangen, dass ich den Zuschlag, den Auftrag kriege. Es gab immer nur sekundären Rechtsschutz, das heißt, man konnte Schadenersatz verlangen, wenn die Entscheidung fehlerhaft war, aber das war an so hohe Beweisschwierigkeiten geknüpft, dass es also ohne praktische Relevanz war. Was ist dann 2000 passiert? Da hat sich dann EU-Recht so weit durchgesetzt, dass oberhalb bestimmter Schwellenwerte, von damals 100.000 Euro, glaube ich, damals gab es noch D-Mark, also ich weiß, es waren 200.000 D-Mark damals. Also oberhalb von 200.000 D-Mark Ausschreibungen dann auch primären Rechtsschutz hatten. Da konnte also die Vergabekammer die Zuschlagsentscheidung wieder aufheben. Und das hat natürlich das Risiko für die Auftragsvergabe aus der Perspektive des Auftraggebers erheblich erhöht. Das heißt also, wir haben uns dann auch prompt, unmittelbar nach der Gesetzesänderung, in einem Vergaberechtsstreit über zwei Instanzen wiedergefunden. Damals ging es um die Besetzung damals hatte sich nach dem Ausscheiden des damaligen Verwaltungsdirektors des Klinikums das Klinikum entschieden, das Klinikumsmanagement an eine externe Firma zu vergeben, an einen großen Klinikbetreiber, der also da einen Manager entsenden sollte, die Firma Sana. Und das haben wir in einem Ausschreibungsverfahren ausgeschrieben. Das war auch sauber, das Verfahren. Das haben wir mit sehr viel Mühe betrieben, nach den Maßgaben des neuen GWB an der Stelle. Und wir sind also auch prompt verklagt worden, haben das dann in der ersten Instanz verloren, in der zweiten gewonnen. Da sind wir sehr stolz drauf, weil wir das gegen den Kommentator, des einschlägigen Kommentars zum GWB gewonnen haben. Das andere, das sind alles so Klinikumsthemen. Küche war auch ein Riesending. Da hatte die Küche mit einem völlig verfehlten, dann hat das Klinikum mit einem völlig verfehlten Konzept versucht, die Küche auszusourcen. Mit der Folge, dass die versehentlich einen Betriebsübergang produziert hatten, wo sie gar keinen produzieren wollten. Betriebsübergang ist ein Rechtsbegriff, der hat bestimmte Folgen für die Mitarbeiter. Und da war also arbeitsrechtlich natürlich einiges los, aber die Vergabe an den anderen Bieter war auch vergaberechtlich interessant. Auch da haben wir, glaube ich, vor der Kammer gesessen und auch gewonnen. Anders bei der Wäscheausschreibung, da haben wir es, glaube ich, einmal verloren oder so und dann beim Neuanfang wieder. Das hat sich dann irgendwann geändert, als das Klinikum bei uns raus war, dann haben wir uns um die nicht mehr gekümmert. Hochschulpolitik, Wildenhains großes Thema war ja ganz im Sinne der Traditionswahrung die Wiedereröffnung der Zahnmedizin. Das ging einher mit der Schließung des Bauingenieurwesens. Da waren wir immer so am Rande beteiligt irgendwo. Da gibt es eine Menge Entscheidungen, die irgendwo von rechtlicher Relevanz sind. Insbesondere betraf das bei der Zahnmedizin die Bedingungen, die das Bildungsministerium gesetzt hatte dafür, dass die Zahnmedizin weiter betrieben werden durfte. Da haben wir also solche Entwürfe geprüft von den Konzepten, mit denen das gemacht werden durfte. Es ist eine relativ komplexe Geschichte, das will ich gar nicht im Einzelnen machen. Aber dann hatten wir natürlich noch die erste große LHG-Novellierung 2002. Und das ist jetzt genau das, was ich Ihnen eben schon mit dieser Systemtheorie nahebringen wollte. 2002 ist nämlich von der Universität Rostock erstmal weitgehend unbemerkt ein Paradigmenwechsel vonstatten gegangen, dadurch, dass also ein erster Schritt weg von der in aller Hinsicht paritätisch, basisdemokratisch aufgestellten Universität zu einer stärker hierarchisch strukturierten, einer starken Leitung unterworfenen Hochschule gab. Und für die Hochschulentwicklung gab es erstmals das neue Instrument der Zielvereinbarung. Und wenn man den Hintern nicht rechtzeitig hochkriegte mit der Zielvereinbarung, dann gab es eben eine Zielvorgabe aus Schwerin. Das ist das, was mit den Juristen dann passiert ist am Schluss, nachdem man sich nicht einigen konnte, wen man schließen wollte. Die Universität hat das nie verstanden und sie versteht es bis heute nicht. Wenn Sie in den Entwicklungsplan der Universität reingucken, enthält der verhältnismäßig wenig strategische Ansätze. Wie ist das gemeint mit den Zielvereinbarungen? Sie definieren mit einem Entwicklungsplan einer Hochschule strategische Ziele. Die können Sie aber natürlich noch nicht so allzu weit untersetzen. Die Zielvereinbarungen dienen dann dazu, das im Einzelnen zu untersetzen. Das heißt also, die Universität sagt, da will ich hin. Und dann wird mit Zielvereinbarungen mit dem Ministerium vereinbart, welche Ausstattung dafür gewährt wird, welches Geld es dafür gibt. Das funktioniert in dieser Form bis heute hier noch nicht. Schön weich geklopft durch alle Gremien, wo also jeder irgendwo vertreten sein muss und also garantiert im Sinne des Gleichgewichts aller Kräfte jeder irgendwo auch abgebildet sein muss, ist der Entwicklungsplan der Universität Rostock ein ziemlich dickes Buch geworden, wo also jeder irgendwo drin vorkommt und der also keine strategischen Ziele enthält, jedenfalls keine so richtig klar erkennbaren, sondern im Wesentlichen den Status quo beschreibt und sagt, bitte, bitte, lass es dabei. Das ist natürlich kein Steuerungsinstrument dann. Das war ja auch genau der Konflikt, auf den wir dann zugekommen sind, als es um die Zielvereinbarung damals ging, wo die Juristen dann mit dabei waren. Das ist aber die nächste Periode. Ich greife ein bisschen vor. Ich kann auch eigentlich weitermachen dann. Nee, das ist die falsche Richtung. Ja. Ich gehe da gleich noch genauer drauf ein, weil das mehr in die Amtsperiode von Herrn Wendel gehört. So, jetzt wieder Verständnis der Hochschulleitung. Herr Wendel hat durchaus verstanden, dass der Hochschulleiter mehr Macht hat, als er es bisher hatte irgendwie. Aber er ist ein gewiefter Taktiker gewesen und war sich also sehr wohl, glaube ich, dieser kulturellen Gegenströmung oder dieser anderen Gegenströmung bewusst. Also er hat deswegen versucht, ein Modell zu finden, was also auf der einen Seite so seinem etwas autoritären Führungsstil entgegenkam, hat aber Funktionen vergeben innerhalb der Hochschulleitung und hat sich also sehr um Einbindung der Gremien bemüht. Hat aber sehr viel Hinterzimmerpolitik betrieben auch. Also das heißt, er hat die Gremienentscheidung immer vorher gut vorbereitet letztlich. Das ist ihm an einer Stelle auf die Füße gefallen, nämlich da, wo er wiedergewählt werden wollte. Er hat dann nämlich im falschen Gremium antichambriert. Aber das ist ein... das bitte auch aus dem Protokoll sprechen. Er hatte einen spannenden persönlichen Stil. Also ich habe selten einen so auf Repräsentation bedachten Rektor gesehen. Und er war persönlich Nein, das will ich jetzt nicht ausführen. Aber es war eben sehr, das hat natürlich meine Arbeit in ganz erheblichem Maße beeinflusst. Zum einen, weil nach seinem Verständnis der Justiziar Erfüllungsgehilfe seiner Machtpolitik war. Das ist das eine Thema. Das andere ist, der Justiziar ist ja tendenziell eher mal Mann des Kanzlers, was das angeht. Und wenn ich hier einen Konflikt zwischen Kanzler und Rektor habe, dann findet sich der Justiziar, wie gesagt, tendenziell auf Seiten des Kanzlers, wird aber gleichzeitig vom Rektor beansprucht. Das heißt, da bewegen wir uns auf sehr, sehr vermintem Gebiet und wir haben uns also speziell im Rektorat Wendel ausgesprochen unwohl gefühlt, weil wir also permanent in die Konflikte zwischen Rektor und Kanzler hineingezogen wurden, weil also im Grunde jeder irgendwo seine Auffassung irgendwie rechtlich abgesichert wissen wollte. Was ist da sonst gelaufen in der Zeit? Entfristungsstreitigkeiten aus dem Mittelbau wegen fehlerhafter Befristung, das ist jetzt mehr so ein technisches Problem, da ist die ganze Befristungsthematik hochgekommen, das hat so eine gewisse Vorbildwirkung gehabt, als wir die ersten Prozesse verloren hatten, da haben wir uns alle verklagt. Wir haben Eingruppierungsklagen von Lehrkräften für besondere Aufgaben gehabt, das war einmal so ein Trend, irgendwas war so eine ganze Masse von denen, die waren, das jetzt im Einzelnen zu erklären, ist zu kompliziert, weil da eine sehr komplizierte Rechtsfrage dahinter hängt. Da haben wir die Hälfte von gewonnen, die Hälfte verloren, aber ist bis zum BAG gegangen. Und dass wir die Hälfte, dass sich das so aufgeteilt hat, hing an einem Stichtag. Das Thema ging jedenfalls darum, ob die deswegen möglicherweise falsch also Eingruppierung bedeutet richtige Zuordnung zur Tarifgruppe dann. Ob die jetzt also wissenschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben oder nicht, das war die entscheidende Frage, die dahinter stand. Verwertung. Das ist jetzt das, was mir in dieser ganzen Zeit fast noch am wichtigsten war und was jetzt also so sukzessive auch ganz entscheidende Bedeutung für die Uni gewonnen hat. Die Änderung des Gesetzes über Arbeitnehmererfindung und der Wegfall des Hochschullehrerprivilegs hat dazu geführt, bis dahin durften Professoren ihre Erfindung selbst verwerten, im Wesentlichen. Danach war es so, dass die Universität ein Recht hatte, alle Erfindungen von Hochschullehrern in Anspruch zu nehmen und zu verwerten und den Hochschullehrern dafür 30% des Erlöses abzugeben, wenn die Verwertung erfolgreich war. Auf dieser Änderung bauen Strukturen auf, die also Hundertschaften von Leuten beschäftigen inzwischen. Darauf baut sich der Verwertungsverbund auf, dessen Projektleitung ich inzwischen habe, der das Verwertungsgeschäft der Hochschulen für das ganze Land koordiniert. Da ist ein ganzer Geschäftszweig dazugekommen, dass nämlich zum ersten Mal die Hochschulen überhaupt in die Lage versetzt wurden, dass sie Ergebnisse im Transferbereich wirklich selber vermarkten konnten. Das war vorher in DDR-Zeiten schon mal so, aber wie gesagt, da gab es andere Mechanismen, die das in den Markt gebracht haben, aber so dass das jetzt hier wirklich für uns zur Verfügung stand, das war neu, da mussten wir erst Strukturen aufbauen und die sind bei mir gelandet. Dann PVA steht für Patentverwertungsagentur. Rechtliche Verselbstständigung des Klinikums, das ist so etwa in der Zeit gelaufen, das hat dazu geführt, dass wir auf einmal fast arbeitslos wurden, weil das Klinikum eine irrsinnige Menge von Rechtsproblemen hatte, die irgendwie vor Gericht vertreten werden mussten oder sonst wie geklärt werden mussten. Und als die sich verselbstständigt haben rechtlich, haben die eine eigene Rechtsabteilung aufgemacht. Wir waren auf einmal, also sagen wir mal, 90% unserer Arbeitsrechtsfälle los. Das kam natürlich ganz, ganz gut für uns, weil wir auch anders ganz ordentlich zu tun hatten. Aber es war halt erstmal eine Umgewöhnung. Und seither spielt das Arbeitsrecht bei uns also nur noch ganz sporadisch mal eine Rolle. Es war vorher Tagesgeschäft bei uns. Dafür hatten wir eine ganz explosionsartige Zunahme von Zulassungsstreitigkeiten. Also Mediziner, da hat sich so ein Trick rumgesprochen. Der Trick war zu behaupten, dass die Berechnung der Kapazität unrichtig war. Das stimmt auch, das ist eine der kompliziertesten Berechnungen, die es überhaupt gibt. Und die ist immer falsch. Das heißt, also man kann immer damit gewinnen. Das Problem ist, wenn zu viele auf die Idee gekommen sind, die Kapazität, die man damit gewinnt, ist ja auch nur begrenzt irgendwo. Das heißt also, es führt dazu, dass man verklagt wird, erst von 20, 30 Leuten oder sowas. Die kriegt man dann irgendwo noch unter. Wenn einen aber dann 1200 Leute verklagen und sagen, die Kapazitätsberechnung war falsch und dann daraufhin beanspruchen, noch einen Medizinstudienplatz zu bekommen, dann heißt das eindeutig, dass nicht 1200 Leute noch zusätzlich da zugelassen werden können, sondern das bedeutet, dass irgendwo gelost werden muss und dass das Gericht einem sagen muss, wie groß denn die Kapazität tatsächlich war. Das sind Zulassungsstreitigkeiten. Davon hat so in den ersten Jahren der Wendelzeit immer so in der großen Ordnung so zwischen 100, 200 gegeben. Und auf einmal sprach sich das rum unter den Bewerbern. Und wir haben tatsächlich also Fallzahlen im besten Fall bis an die 1500 rum gehabt oder sowas. Und als wir die Zahlen hatten, konnten wir das nicht mehr verwalten, dann haben wir es an ein Anwaltsbüro abgegeben. Ja, wir haben aus dem ganzen Kram bei den Medizinern gelernt. Wir haben also nach der Einführung des GWB 2000 angefangen, uns mit dem Vergaberecht zu befassen und waren auf einmal kompetent in dem Gebiet. Das ist ja auch irgendwo etwas, wenn man nie damit befasst ist, lernt man es nicht, aber wir konnten es dann. Das hat unsere Beschaffungsstelle spitz gekriegt und angefangen, diese Kompetenz zu nutzen. Wir sind also jetzt in allen Großvergaben drin. Also so der durchschnittliche DFG-Antrag liegt irgendwo zwischen 200.000 und 1 Million oder sowas für so Großgeräte. Also das kann irgendwo mal eine Fräsmaschine oder wissen die Götter, was sie da brauchen für Teile. Da werden dann immer Ausschreibungen gemacht und um die rechtlich abzusichern, werden wir da auch hinzugezogen. Es macht einiges an Arbeit. Also aus der Perspektive der Hochschulpolitik, da kam das erste Mal, ich glaube, das hängt am Datum 2004, wenn ich mich nicht irre, die erste Einsparvorgabe, die also richtig beziffert war. Da ist also der Universität gesagt worden, was sie an Stellen einsparen muss. Und das war in der großen Ordnung. Frau Hartwig, Sie wissen es wahrscheinlich besser. Also es ist so ungefähr, ich weiß nicht, die Verwaltung musste insgesamt, ich glaube, so um die 40 Stellen abgeben oder sowas. Also bei einer kleinen Verwaltung ist das eine Menge. Die gesamte Hochschule musste noch mehr abgeben, es war eine dreistellige Zahl von Stellen, die abgebaut werden mussten insgesamt, was natürlich ganz große Verteilungskämpfe ausgelöst hat innerhalb der Universität, wo wir natürlich auch immer drin steckten. Natürlich die Schließung des Studiengangs rechts, hier taucht er jetzt auf. Da ist Wendel ja auch rumlaviert irgendwie. Wendel wollte zuerst die Vivis schließen, ist dann auf erbitterten Widerstand der Vivis gestoßen irgendwie und dann kamen sie mit der Entscheidung nicht aus dem Knick und dann kam ihnen das Land quasi voraus mit der Zielvorgabe. Er hatte zwischendrin auch mal die Schließung der Juristen beschlossen, das auch so kommuniziert. Ich glaube, da gab es sogar einen Senatsbeschluss dazu. Ich will es jetzt nicht beschwören. Da wollten sie später nichts mehr von wissen irgendwie, aber jedenfalls hat das Land dann diesen später aufgehobenen Senatsbeschluss zum Anlass genommen, eine Zielvorgabe zu machen, mit der die Juristen dann zwangsweise geschlossen wurden. Und dagegen hat dann erst die Uni geklagt, hat einen faulen Vergleich gemacht, damals unter Strohtorte noch, der das Ding totkriegen wollte. Die Juristen streiten immer noch. Die Verfahren sind anhängig, die haben aber keine Chance. Ja, das ist jetzt die aus meiner Sicht spannendste Zeit eigentlich, denn Strohtorte ist der also am mächtigsten auf dieses System draufgekloppt hat. Strohtorte hat sich also... Das ist der Fall, wo ich sagte, da ist es vor den Baum gegangen. Und wenn man sich das jetzt wieder aus der Perspektive der Systemtheorie anschaut, dann kann es einen auch überhaupt nicht verwundern, dass der Strohtorte da nicht mit durchgekommen ist. Der hat sich quer zu allen anderen Subsystemen an der Uni bewegt und hat stur sein Ding gemacht. Das Ding, was er machen wollte, fand ich persönlich sehr interessant. Er hat zum ersten Mal so ein bisschen die Uni aus ihrem Schönheitsschlaf gezogen und ein paar innovative Ansätze gebracht, ist damit aber mit jedem angeeckt, den er irgendwo auf dem Weg hatte. Da liegt jetzt eben das eigentliche Problem seiner Amtszeit drin. Er ist damit nicht durchgekommen. Er hat sich nicht damit befasst, was er machen musste. Er hat einsame Entscheidungen getroffen, immer. Er hat irgendwo so Hinterzimmerentscheidungen getroffen, uns dann diktiert, was wir in die Verträge schreiben mussten. Der hat teilweise Verträge selber geschrieben. Das ist also, und er konnte es nicht, muss man sagen. Also tut mir leid, aber das konnte er wirklich nicht. Und das war also auf der einen Seite ein sehr, sehr dynamischer Prozess, der aber der auch also wirklich einige Änderungen gemacht hat. Also er hat so viel Macht ausgeübt auf dieses ganze System, dass er dabei eine INF rausgeschwitzt hat, dass er dabei Profillinien rausgeschwitzt hat. Die Uni wäre nie auf die Idee gekommen. Die Uni, woher kam die Uni? 14 Forschungsschwerpunkte, Kraftbeschluss des Akademischen Senats. Was ist denn das für eine Profilierung? Strohtorte hat im Prinzip schon so ungefähr in die richtige Richtung gedacht. Profilierung, und so ein paar andere Sachen, eben hier mit der INF, interdisziplinäre Ansätze, das war mal was Neues. Also man kann das positiv bewerten oder man kann sagen, es war nicht so gut, es war was anderes. Und dadurch, dass es was anderes war, sich der gute Herr Strohtorte aber überhaupt keinen Kopf drum gemacht hat, wie man sowas dann letztlich umsetzt, der hat also die Idee entwickelt und sie ins Volk geworfen und gesagt, so, also jetzt habt ihr meine goldene Idee, jetzt macht mal. Und das ist genau das, was da vor den Baum gegangen ist. Hätte sich vielleicht Und er muss Organisationslehre gekannt haben. Der Mensch hat 2 MBAs nach eigenem Bekunden. Also das ist ja kein so überraschender Ansatz hier mit der Systemtheorie. Das kann, wie wer mal so ein bisschen Organisationslehre gehört hat, der hat sowas drauf. Hätte sich also Gedanken machen müssen, wie man am Schluss sowas umsetzt. Hat er leider nicht gemacht. Mit der Folge, dass wir also eine ganze Reihe von Arbeitsaufträgen hatten. Wir haben gearbeitet wie die Bekloppten, um Satzungen fertig zu machen für die INF, um seine alternativen Vertragsmodelle zu machen mit diesem grandiosen Vilo-Vertrag, den er sich selber ausgedacht hat, der so komplex war, dass ihn überhaupt keine Hand haben konnte. Also es war auf der einen Seite richtig Bewegung in dem Laden drin, es hat eigentlich oft was gemacht, da zu arbeiten, muss man sagen. Auf der anderen Seite konnte man dann immer sehen, wie die Beharrungskräfte der Uni sich gesammelt haben. Und jetzt noch eine weitere Theorie von mir, die ebenfalls nicht fürs Protokoll bestimmt ist. Wer sitzt denn in den Gremien, die die Uni traditionell so pflegt? Also es gibt natürlich Wissenschaftler, die eine ganz hohe wissenschaftliche Reputation haben. Die sitzen üblicherweise eigentlich an ihrem Arbeitsplatz. Gut. Das sind so Kräfte, die letztlich dazu führen, dass also die Uni nach diesem Modell, wo sich also das System wieder in seinen stabilen Zustand zurückbegibt, es ist so eine gewisse Ausrichtung am Mittelmaß irgendwo, wenn ich das mal so böse behaupten darf, auch nicht fürs Protokoll. Also ich wäre hier übelste Zensur. Wenn das kommt, also das dürfen Sie natürlich nicht drucken, aber jedenfalls, das war eben ein, aber um es jetzt nochmal ein bisschen anders auszudrücken, also Trotheutter hat sehr stark auf Exzellenz geachtet, auf Spitzenleistungen, wollte das immer so hervorkehren, hat immer sehr elitären Ansatz gehabt im Grunde und die Uni hat einen egalitären Ansatz und das hat natürlich nicht gepasst, also da haben zwei Ansätze wirklich in sind also ganz übel in den Clinch gekommen und das hat dann dazu geführt, dass also meine Arbeit sehr spannend wurde. Nebenher habe ich natürlich ein bisschen noch was anders gemacht. Wir haben das Projekt mit der Verwertungsförderung übernommen, das hat bis dahin die Greifswalder. Seither bin ich verantwortlich für das gesamte Verwertungsgeschehen im Land der Hochschulen und habe dafür Strukturen geschaffen, bin also in die Geschäftsführung, in dem Zusammenhang auch in die Geschäftsführung der Wissenschaftsstiftung gegangen. Hier, das hatte ich eben angesprochen, die Aktivitäten in der Strohtorte-Zeit mit seinen innovativen Verträgen und seinen interdisziplinären Sachen. Personalentwicklung, ich bin selbst begünstigt. Strohtorte hat ja auch gesagt, wenn wir alle exzellent sein wollen, muss auch die Verwaltung exzellent sein und hat also ein Stipendienprogramm für MBAs rausgekehrt irgendwie, wo also in der ersten Runde 3 begünstigt wurden, die zweite läuft gerade und ich gehörte zu denen, die in der ersten Runde begünstigt waren. Ich durfte also ein MBA machen auf Kosten des Staates. Auch nicht schlecht. Arbeitsrecht, wie gesagt, das spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr auf einmal. Das ist also eine Thematik, die fast aus unserem Fokus verschwunden ist. Ja, nachdem ich mir jetzt über jeden Rektor das Maul zerrissen habe, der Amtierende, das ist natürlich jetzt gefährlich, aber ich habe Gott sei Dank wirklich nur Gutes über den amtierenden Rektor zu berichten. Der ist also sicher ein Mann des Ausgleichs und das führt jetzt alles wieder in friedlicheres Fahrwasser, ohne dass also diese innovativen Ansätze, die es aus der alten Zeit noch rübergerettet haben, von Strohtorte in Frage gestellt werden. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, das zu machen. Er bewegt sich jedenfalls damit jetzt wieder stärker auf die Kultur der Uni zu, ist aber auf der anderen Seite charismatisch genug, um eigene Ansätze durchzukriegen, glaube ich. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt eine gute Zeit haben, was das angeht. Und es ist ein sehr angenehmes Arbeiten. Positive Sachen darf ich auch nicht mal sagen, glaube ich. Auf mich persönlich ist jetzt die Aufgabe mit der Dezernatsleitung gekommen. Das hatte ich ja schon erzählt. Wir hatten die fehlgeschlagene Kanzlerwahl, wo auch wieder im Grunde genommen das Konzil nicht nur die Qualität des Kandidaten abgelehnt hat, wie ich meine, sondern auch es übel genommen hat, dass wir nur einen Kandidaten gekriegt haben. Wir hätten lieber eine Wahl gehabt, glaube ich. Aber das ist jetzt meine Interpretation. Jedenfalls war die Kanzlerwahl gescheitert und die Uni hatte keinen Kanzler. Frau Börner, die Dezernentin des Dezernats 1, ist ja Kraft Amtes ständige Vertreterin des Kanzlers und ist in dieser Funktion dann quasi in die Kanzlerstelle nachgerückt. Frau Börner geht nächstes Jahr in Ruhestand. Und die Hochschulleitung hat im Grunde entschieden, dass sie bis zum Erreichen des Ruhestands jetzt die Kanzlerfunktion weiter ausübt und so lange darf ich jetzt Dezernent spielen. Frau Börner hat es sich so als Alterswerk vorgenommen, eine vernünftige Verwaltungsstruktur unter Einhaltung der Einsparvorgaben vorzulegen. Und das ist jetzt das Werk, was die ganze Verwaltung im Augenblick gerade beschäftigt, dass man eben versucht, die Struktur zu optimieren. In dem Geschäft bin ich auch ziemlich stark engagiert jetzt, in Form einer stärkeren Prozessorientierung. Das ist alles, ja gut, das brauche ich jetzt nicht im Einzelnen auseinanderzusetzen. Im Prüfungsrecht, ja, kleine Kuriosität am Rande, das geht mehr ins Anekdotische. Wir werden gerade sehr stark beansprucht von einem Massenverfahren von angefochtenen Promotionen in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Hintergrund ist der, ein Wissenschaftler der Fakultät, der schon immer ein bisschen wackelig war, vielleicht ist dann in Demenz verfallen und hat also kurz bevor er in Demenz verfallen ist und unter rechtliche Betreuung gestellt wurde, hat er noch 48 Promoventen angenommen, die alle dann irgendwie weiter betreut werden mussten, und er hat die auch teilweise noch weiter betreut und hat denen erzählt, wie toll ihre Arbeit alles ist, und dann war er weg vom Fenster, hat irgendwie alle ihre Arbeiten eingereicht und sind also massenhaft dabei durchgefallen. Das hat uns jetzt also ein ziemliches Massenverfahren beschert. Etwas kuriose Ausgangssituation, aber leider also im Grunde ein sehr trauriger Fall. Ich habe schon angedeutet, wir sind wieder in der LAG-Novellierung und der Aufreger der Saison ist der EU-Gemeinschaftsrahmen. Das betrifft jetzt die Forschung. Das führt dazu, dass die Universität bei Forschungsleistungen Vollkosten kalkulieren muss und im Grunde nicht mehr die Wirtschaft rabattieren, also nicht mehr die Wirtschaft unterschwellig subventionieren darf, indem sie keine realen Preise für Forschungsleistungen ansetzt. Das führt dazu, dass die Forschungsleistungen sehr viel teurer werden für Drittmittelpartner, und unsere Wissenschaftler gehen da natürlich alle auf die Barrikaden deswegen. Es ist aber eine gesetzliche Vorgabe aus dem EU-Recht, dass wir diese Vollkostenkalkulation machen müssen. Das wird geprüft auch. Wir verstoßen gegen den EU-Beihilferahmen. Wir dürfen keine versteckten Subventionen an die Industrie machen. Insofern ist das eine der zahlreichen Diskussionen zwischen den Juristen und denen, die das Recht nicht wahrhaben wollen. Gut, ich bin fertig. Fragen Sie.
Vielen Dank, ein erfrischender, sehr offener Einblick in die Abteilung Recht, die gar nicht alles so sehr erstarrt ist. Ich möchte die Aussprache eröffnen und eröffne damit die Rednerliste. Ich habe immer traditionell Hilde Michael als Erste. Möchten Sie fragen, Hilde Michael, wen habe ich noch? Ja, jetzt habe ich also Axel, ist doch richtig, ne? Axel Büssen, wir kennen uns noch. Dann habe ich, das ist Harold Tanning und vergessen, nicht, keine Meldung. Ja. Nochmal. Ja, danke schön. Jetzt gehst du los. Hilde Michael.
Es ist ja nun besonders jetzt aktuell, dass man häufig Studenten oder Promoventen aus anderen europäischen Ländern oder auch nicht europäischen Ländern hat. In welchen Raum werden Sie da beansprucht und auf welcher Rechtsebene?
Eigentlich gar nicht so sehr. Das ist ein Thema, das berührt uns an der Stelle, wo wir Zulassungsvoraussetzungen oder Zugangsvoraussetzungen für die Zulassung zum Studium haben. Das ist zum einen ein Problem des Studentensekretariats. Es gibt gesetzliche Vorgaben sprachlicher Art zum Beispiel, dass also für die deutschsprachigen Studiengänge Anforderungen gestellt werden können, dass die Leute Deutsch können müssen. Das wird geprüft. Das heißt also, insofern hat es auch was Rechtliches. Wir haben natürlich zulassungsbeschränkte Studiengänge und wir haben im Masterbereich erstmals auch qualitative Zugangsvoraussetzungen, und auch bei den ansonsten kommt es immer darauf an, in welcher Phase die reingehen, also ob die mit dem ersten Semester reinkommen, das sind ja meistens höhere Fachsemester. Und dann geht es natürlich um Fragen der Anrechnung von Prüfungsleistungen aus dem Studium, was sie mitgebracht haben. Das sind zwar rechtliche Fragen, aber das echte Prüfungsgeschehen praktisch ist dezentral organisiert in den Prüfungsämtern, in den Fakultäten. Wir sind als Widerspruchsstelle mit dem Widerspruchsausschuss drin, weil es Prüfungsentscheidungen sind. Wir haben wenige Zulassungsentscheidungen bei den Medizinern mal gehabt, wo also irgendwelche wo dann bestimmte Eingangsvoraussetzungen definiert waren. Ich glaube, für medizinische Biotechnologie war das mal in einem Fall. Die haben also relativ rigorose Eingangsvoraussetzungen und dann haben die einen chinesischen Abschluss mal geprüft, ob der diesen Anforderungen genügte. Und da hat es ein Widerspruchsverfahren gegeben, da waren wir mal drin. Aber ansonsten ist das arbeitsteilig irgendwo zwischen den Prüfungsausschüssen, dem Studentensekretariat und dem Akademischen Auslandsamt, diese Thematik.
Danke. Axel, bitte.
Das Thema universitäres Recht hat ja in der Geschichte eine große Rolle gespielt bis zur eigenen Gerichtsbarkeit. Das wollte ich gerne wissen, was ist denn heute in der modernen Verwaltung, wo die ja alle von vielen modernen Verwaltungen ist, davon übrig geblieben? Gibt es da noch irgendwelche Sonderregelungen? Oder?
Ja, klar. Also wir haben keine Disziplinarbefugnisse mehr und wir haben keine Gerichtsbarkeit in dem Sinne mehr, aber wir haben natürlich Satzungsautonomie. Und das ist, also wir haben einen bestimmten rechtlichen Rahmen durch das Landeshochschulgesetz. Früher gab es das Hochschulrahmengesetz. Es gibt rechtliche Bindungen auf anderen Ebenen, zum Beispiel durch Beschlüsse der KMK oder sowas in der Art im Bereich der Lehre. Es gibt irgendwelche anderen Rahmenbedingungen, aber die lassen noch einen relativ breiten Raum, wie ich das Recht selbst ausgestalte. Dieser Raum ist bei einer Prüfungsordnung sehr viel kleiner als bei einer Promotionsordnung zum Beispiel. Es gibt kaum eine Detailregelung, die beschreibt, was in einer Promotionsordnung stehen darf. Ebenso wenig gibt es eine Detailregelung, die besagt, wie eine Fakultät zu strukturieren ist oder welche Befugnisse ein Dekan innerhalb einer Fakultät haben darf. Also sowohl Strukturfragen als auch Fragen des Prüfungsrechts sind zum Beispiel dann eben solche offenen Fragen. Und die können dann eben durch eigene Entscheidungen der Universität, durch autonome Entscheidungen, die eben auch nur einer Rechtsaufsicht unterliegen, in dem Sinne, dass sie auf Kompatibilität mit dem umgebenden Recht praktisch geprüft werden können. Sonst sind wir da aber frei.
Von Disziplinarrecht und Gerichtsbarkeit gibt es überhaupt keine Spuren
mehr. Die Diskussion ist wieder aufgekommen mit diesen Plagiatsfällen. Ob man Sanktionen ausüben darf, wenn jemand einen Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis begeht. Das ist ein interessantes Thema. Es gibt von der DFG Vorgaben zur guten wissenschaftlichen Praxis, also zum Beispiel das Prinzip der Autorennennung, dass nur der auf dem Aufsatz stehen darf, der ihn wirklich geschrieben hat, das Verbot des Plagiats, das Verbot, irgendwelche Ergebnisse zu fälschen und sowas in der Art. Also sowas jetzt so die wissenschaftliche Lauterkeit betrifft sozusagen. Diese Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis sind bei uns umgesetzt durch eine Satzung auch und da sind auch gewisse Sanktionen vorgesehen, aber wir können natürlich niemanden bestrafen. Wir können Titel aberkennen auf Grundlage von Promotionsordnungen. Wir können bei Verstößen gegen die gute wissenschaftliche Praxis zum Beispiel Verlage darauf hinweisen, dass also ein bestimmtes Werk Plagiate beinhaltet oder sowas in der Art. Aber das ist eben keine Sanktion in dem Sinne, sondern das ist mehr sowas wie eine Möglichkeit der Schadensminderung. Wir haben eine eingeschränkte Sanktionsmöglichkeit im Prüfungsbereich bei Verstößen gegen bestimmte prüfungsrechtliche Regeln. Auch da wieder Plagiat. Die neueren Typen der Prüfungsordnung sehen vor, dass das Plagiat bis zum Verlust des Prüfungsanspruchs geahndet werden kann in besonders schweren Fällen. Aber das ist meines Wissens, abgesehen vom Hausrecht, das aber jetzt kein Spezifikum der Uni ist, die einzige Möglichkeit, Sanktionen auszuüben.
Danke. Dann habe ich jetzt den Harold Schanning.
Ja, Sie haben gesagt, dass Sie derzeit Datenschutzbeauftragte sind, aber eher so alibi-mäßig, dass Sie auch keine extra Finanzen haben. Mussten Sie als Datenschützer tätig werden? Und wenn ja, in welchem Bereich?
Also es gibt unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich bin ich in verschiedensten Kontexten da schon tätig geworden. Es gibt einmal den Fall, dass im wissenschaftlichen Bereich Erhebungen von personenbezogenen Daten vorgenommen werden. Das ist also, wenn Sozialstudien gemacht werden oder sowas in der Art. Und es ist häufig so, dass, also sowas finanziert sich ja nicht selbst, sondern das wird meistens von irgendwelchen Drittmittelgebern finanziert, meistens irgendwie staatlicherseits. Und da ist es üblicherweise schon so, dass also bei den Bewilligungsbestimmungen für die Zuwendung Regelungen enthalten sind, die also eine Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten vorsehen. Dass also sozusagen der Datenschutzbeauftragte sein Okay gibt, dass das Verfahren und die ganzen Prozedere bei der Datenverarbeitung ordnungsgemäß sind. Wir sind natürlich auch in dem klassischen Sinne als Datenschutzbeauftragte gefragt, wenn jemand sich tatsächlich in seinem Recht, in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt sieht. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass meistens, ja, es ist ein bisschen blöd zu sagen, ich will da niemandem zu nahe treten, aber alle mir bekannten Fälle haben einen anderen Hintergrund als den, dass einer wirklich sich in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt gefühlt hatte. Ich habe ein ganz krasses Beispiel. Da hatte also einer ein wissenschaftliches Vorhaben. Da ging es um die Qualität von Abwasserproben aus einer Kleingartenanlage. Da wollte also ein Wissenschaftler da losziehen und verschiedene Typen von Sickergruben testen und dazu war es aber erforderlich, um diese Sickergruben zuordnen zu können, dass da irgendwo erfasst wurde, wem das die jeweilige Parzelle gehörte, zu der die Sickergrube gehörte. Da hat dann also einer der Sickergrubeninhaber gesagt, er fühlte sich in seinem Persönlichkeitsrecht durch die Erhebung seiner personenbezogenen Daten im Kontext mit dieser Sickergrube verletzt. Das war natürlich nicht sein wahres Interesse, sondern was da wirklich gelaufen war, war, dass es eine Vereinbarung zwischen dem Vereinsvorsitzenden dieser Kleingartenanlage und dem Wissenschaftler gab, dass er das machen durfte. Die einzelnen Kleingärtner sind aber irgendwie nicht so richtig gefragt worden und er fühlte sich einfach beleidigt und er wollte seinem Vereinsvorsitzenden da eins auswischen. Und es ist eben häufig so, dass also wenig solches Interesse dahinter erkennbar ist, was also jetzt wirklich ernsthaft, also das ist ja lächerlich eigentlich, also es sind keine besonders sensiblen personenbezogenen Daten, wem eine Klärgrube gehört. Also insofern, was haben wir noch? Archivanfragen natürlich. Das Archivrecht ist ja im weiteren Sinne auch Datenschutzrecht. Das Archiv ist eine sehr, sehr große Sammlung mit vielen personenbezogenen Daten, auch sehr heiklen personenbezogenen Daten, wenn man sich anguckt, durch welche politischen Gegebenheiten sich diese Uni hier bewegt hat, sodass also auch da immer wieder geguckt werden muss, wer da Zugang haben darf, wobei es das ein schwieriges Abwägen ist. Ein Archiv ist ja auch ein Informationsmedium irgendwo. Und wir üben ja auch keine Zensur aus, aber es gibt dann eben unter bestimmten Umständen Vorrang der Interessen des Betroffenen, was das angeht. Und was haben wir noch? Ja, also Videoanlagen sind so ein Thema. Wir hatten ein, zwei Mal also das Problem, dass Leute sich zu Unrecht gefilmt sahen. Also es gibt bei uns Videoüberwachung und PC-Pools in einigen wegen der hohen Diebstahlgefahr und an einer Stelle an der UB im Außenbereich auch wegen Vandalismusgefahr. Das ist datenschutzrechtlich alles relativ unproblematisch, aber wir müssen natürlich klären, wer die Information auswerten darf da. Und im UB-Bereich kommt noch erschwerend hinzu, dass das ein Online-Kamerasystem ist, wo also dann irgendwo wirklich ein echter Mitarbeiter während die Kamera das aufnimmt, das auch gucken kann. Da geht es einfach darum, Bereiche zu überwachen in verkehrsarmen Zeiten, die also sonst schwer einsehbar sind und die ansonsten sehr gefährdet wären gegenüber Vandalismus.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich Nico Leschinski.
Ich glaube, ich weiß auch, wenn Sie anspielen, ja. Also Die zweite Frage kann ich einfach damit beantworten. Wir waren damit praktisch nicht befasst. Das war im Wesentlichen die Personalabteilung, beziehungsweise weil es sich eben nicht um einen Dozenten, sondern um einen Professor gehandelt hat. Mehr das Ministerium an der Stelle. Es ist ein Disziplinarverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden, mit dem ich nichts zu tun hatte. Womit wir zu tun hatten, war ein bisschen den Informationsfluss zwischen der Staatsanwaltschaft, die da dran war, und hier den Landesstellen zu koordinieren. Denn wenn wir nicht nachgefragt hätten, hätten wir überhaupt nicht gewusst, was da gelaufen ist. Also das haben wir mehr oder weniger aus der Zeitung erfahren. Wir sind da jedenfalls nicht. Es gibt Regeln, die bestimmen, dass also, wenn öffentliche Stellen betroffen sind durch Straftaten, also gerade wenn Beamte Straftaten begehen, dann gibt es, das heißt glaube ich RIST-BV, ich weiß nicht, was das lang heißt, das ist jedenfalls eine Richtlinie über Mitteilung in Strafsachen oder sowas, wonach also eigentlich die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet werden, die Behörden dann zu informieren. Das ist also weder in dem Fall geschehen, noch, es gibt auch einen anderen Fall, der da interessant ist, das sind diese gekauften Doktortitel oder die Einbeziehung von Promotionsvermittlern. Das ist derselbe Fall, da hat die Staatsanwaltschaft Köln der Presse verbreitet, dass die Uni Rostock da Fälle hätte und wir wussten von keinem einzigen, weil uns keiner was davon gesagt hat. Dazu kann ich mich jetzt nicht äußern. Nein, ich kann mich dazu äußern. Es gab welche, ich sage Ihnen aber nicht welche. Und die waren die waren grenzwertig, will ich mal sagen. Wir haben einen ausgeschiedenen Wissenschaftler hier, von dem wir nicht wissen, was er gemacht hat. Der könnte in größerem Umfang was gemacht haben. Und es gibt einen Zweifelsfall, wo also schon unklar ist, ob das sich überhaupt in strafbarem Bereich bewegt hat. Aber also es wäre verfehlt anzunehmen, dass hier in ganz großem Umfang irgendwo Promotionsvermittler eingeschaltet gewesen wären. Die Zahl der Fälle ist sehr klein und wie gesagt, also aus unserer Einschätzung ist, soweit wir die Fälle kennen, was kaum der Fall ist, das also bestenfalls noch als grenzwertig zu bezeichnen. Und wir können überhaupt keinen einzigen Fall sehen, wo wir disziplinarrechtliche Amtspflichtverletzungen feststellen könnten.
Der erste Fall, die Unbefristeten.
Ja, mit den Befristeten, das bezieht sich, also es gibt ja verschiedene, also Entfristungsklagen sind eigentlich arbeitsrechtlich das, was am meisten kommt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Gründe. Sie haben jetzt auf den speziellen Fall dieser Nachwendeproblematik angesprochen, der Mitarbeiter, die also in DDR-Zeiten immer beschäftigt waren, und die dann bei der Überführung in die neue Personalstruktur dann mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen weiter beschäftigt wurden. Das ist im Grunde eine relativ einfache Argumentation. Wir haben gesagt, die neue Struktur, in die das überführt worden ist, sieht eben Qualifikationsstellen vor und keine Dauerstellen mehr. Und die Universität könnte nach diesem Ganzen, also das Ganze würde zusammenbrechen, wenn diese Stellen nicht frei werden würden. Dann gäbe es keine Habilitation mehr, weil sämtliche Habilitantenstellen besetzt wären von Mitarbeitern, die also jetzt Kraft irgendwelcher fortgesetzten Beschäftigungsverhältnisse die Stellen blockieren. Also das war so im Wesentlichen das Argument. Das hat auch eine formale Komponente, insofern als diese Stellen ja auch im Gesetz beschrieben sind, mit bestimmten Funktionen und bestimmten Fristen und sowas. Es war zweifelhaft deswegen, weil natürlich allgemein Kündigungsschutz einen hohen Rang hat, aber ich denke, dass die Tatsache an sich, dass es so einen Personalübergang gegeben hat von dem alten auf das neue System in rechtlicher Hinsicht, das war alles vorher längst geklärt, also darum ging es eigentlich nicht mehr. Das ging dann in den Einzelfällen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch noch darum, ob die Leute tatsächlich entsprechend diesen Qualifikantenstellen auch eingesetzt wurden. Es wäre ja anders gewesen, wenn wir sie jetzt anders eingesetzt hätten. Das heißt also, die mussten sich zwar jetzt nicht mehr qualifizieren, sie mussten aber zumindest die Tätigkeiten ausüben. Und der Streitgegenstand war unter anderem eben auch der, ob die dann jetzt tatsächlich Tätigkeiten ausüben, die so sich beschreiben ließen mit den Beschreibungen dieser Stellen, so wie sie nach dem neuen Personalkonzept waren.
Danke. Ralf Ortmann.
Ja, natürlich. Das Problem mit den Plagiaten ist, dass wir bisher sehr schlecht aufgestellt sind, sie zu finden. Es gibt eine erbitterte Diskussion auch mit dem ehemaligen studentischen Prorektor, was man da für Mittel einsetzt. Es gibt so eine Fraktion, die dafür sehr gerne technische Mittel einsetzen möchte. Es gibt so Software, die in einigen Fällen gut funktioniert, in anderen weniger. Ich bin kein großer Fan davon. Das Problem ist, also in der Regel ist es so, dass man aus anderen Gründen Verdacht schöpft, dass die Arbeit nicht koscher sein könnte. Sie haben einen Studierenden mit Migrationshintergrund, der schlecht Deutsch spricht und auf einmal also einen perfekten, fehlerfreien deutschen Text über 20 Seiten zu Papier bringt und hat vorher schriftliche Arbeiten abgegeben, die dem sonstigen sprachlichen Niveau entsprachen. Das fällt dann schon mal auf und dann gucken die Leute schon mal ein bisschen genauer nach. Wenn man erstmal so einen Verdacht hat, ist es in der Regel, da reicht dann Google eigentlich aus, um die Stellen zu finden. Wir haben Fälle dieser Art gehabt. Ich habe im Augenblick 2 Plagiatsfälle vor Gericht. Einer davon ist besonders tragisch. Das ist eine Studierende, in dem Fall tatsächlich mit Migrationshintergrund, die zuerst mit einer über weite Stellen plagiierten Diplomarbeit einen Diplomabschluss erreicht hat, auf Grundlage dieses Diplomabschlusses bei uns auch noch dann angefangen hat zu promovieren. Als ihre Promotion vorgelegt hat, ist das Plagiat in der Promotion aufgefallen, da hat sie genauso gearbeitet. Daraufhin haben sie sich die Diplomarbeit nochmal angeguckt und festgestellt, dass die Diplomarbeit ebenfalls im wesentlichen Teil abgeschrieben war. Mit der Folge, dass also jetzt nicht nur ihr Abschluss aberkannt wird, sondern damit praktisch auch ihre gesamte Promotionsarbeit, soweit sie einen eigenen Wert hatte, entwertet wird praktisch. Aber das geht halt nicht. Also da muss man sich dann schon an die Spielregeln halten.
Ja, Wortmeldung. Vielleicht eine allgemeinere Frage von mir. Sie sprachen von persönlichen Befindlichkeiten als ausschlaggebend für gewisse Entscheidungen. Sie sprachen auch von Machtfragen. Und dann ist für mich die Frage an den Justiziar, welche Rolle spielt dann das Recht für die Struktur und für die Entscheidungen in einer Universität?
Das kommt darauf an, wessen Macht Sie meinen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Entscheidungen aus der Hochschulleitung gegen Stellungnahmen aus dem Justiziariat getroffen wurden, die diese Entscheidungen als eindeutig rechtswidrig erklärt haben. Das heißt also, da bricht dann eben schon die Macht das Recht, was das angeht. Das
waren jetzt in letzter Instanz.
Also, ich will das mal so beschreiben. Ich versuche mich an so einen Fall zu erinnern. Also das geht zum Beispiel um Fälle, wo wir gesagt haben, da geht es um eine Mitarbeiterstelle. Da war Streit zwischen dem Rektorat und dem Personaldezernat zunächst mal, ob man einen eigentlich ausgefristeten Mitarbeiter nochmal beschäftigen könnte. Und wenn man dann einen Arbeitsvertrag abschließt, dann begründet man damit ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. Das ist eine rechtliche Folge aus der Tatsache, dass man es nicht weiter befristen kann. Wenn man dann dem Rektor sagt, er darf jetzt hier keinen Arbeitsvertrag mit diesem Mitarbeiter unterschreiben oder er begründet ein permanentes Beschäftigungsverhältnis, für das keine Stelle da ist, dann ist die Entscheidung des Rektors vor diesem Hintergrund zumindest haushaltsrechtlich rechtswidrig. Und den Fall haben wir mindestens 2-mal gehabt. Also ich sage jetzt nicht bei welchem Rektor, aber das ist also durchaus so ein Fall. Ansonsten wird das Recht von also man hat, wir sind ja nicht selber Partei, wir sind ja immer nur irgendwo wir sind eben keine Interessenvertreter, sondern wir sehen gegenläufige Positionen, sagen wir, zwischen Kanzler und Rektor, um den klassischen Konflikt aufzugreifen. Zum Beispiel über die Frage, in einer bestimmten Frage, wer hat bestimmte Kompetenzen? Da gibt es dann meistens eine rechtliche Antwort darauf. Ob die dann irgendwelche Konsequenzen in der Umsetzung hat, hängt dann wieder allein von den Machtgegebenheiten ab. Es gibt immer auf alles eine rechtliche Antwort, aber die spielt in der Praxis bisweilen keine so große Rolle. Also Sie können mich wirklich, also es gibt fast für jede Strukturfrage, für jede dieser klassischen Machtfragen irgendwo auch einen rechtlichen Zugang zu der Thematik irgendwie. Wenn die rechtliche Antwort irgendeiner Seite nützt, dann wird sie natürlich ins Feld geführt, aber am Schluss kommt es dann trotzdem darauf an, wer sich durchsetzt.
Ja. Ralf Ortmann.
Das heißt, jede Seite bezieht sich das Recht sozusagen so, wie es sie braucht.
Das kommt darauf an, ob sie auf der richtigen Seite der Macht sitzt, sozusagen. Wie soll man das beantworten? Also was ich jetzt gesagt habe, das funktioniert natürlich im Verhältnis der Hochschulleitung zu allen anderen Entscheidungsträgern. Das heißt also, wir haben Hochschulleitungen gehabt, die einen sehr ausgeprägten Machtanspruch hatten und die dann das Recht bisweilen eigenwillig genutzt haben. Das ist nicht der Regelfall. Im Regelfall sind wir ja in ganz anderen Entscheidungen drin. Und ich setze mich gegen jeden Prüfungsausschuss durch. Ich setze mich mit meiner Rechtsauffassung gegen jeden Dekan durch. Das ist nicht das Problem. Solange ich also sozusagen zur Durchsetzung meiner Position noch das Wohlwollen des Rektors oder mindestens des Kanzlers habe, je nachdem, in wessen vermeintliche Positionen ich dann da eintreten muss. Aber so lange funktioniert das. Also diese echten Konflikte, dass irgendjemand wirklich so Rechtsbeugungen betreibt, das kann eigentlich nur im Verhältnis zur Hochschulleitung geschehen.
Ich habe da gleich noch eine Nachricht. Bitte, Protokollantin.
Herr Polizei, haben Sie ausführlich die Aufgaben des Dezernats geschildert? Jedoch fand ich, dass Ihr persönlicher Werdegang etwas zu kurz gekommen ist. Können Sie vielleicht zu Ihrer Persönlichkeit etwas näher bringen?
Oh, ich bin eine ganz tolle Persönlichkeit, das haben Sie auch gesehen. Nein, das müssen Sie schon spezifischer fragen. Also, interessiert Sie meinen Bildungshintergrund oder meinen... Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter. Ist es das? Ich fotografiere gerne. Ja. Dann, es wäre natürlich verfehlt zu sagen, dass ich mich hier nur über meine berufliche Tätigkeit definiere. Also was den Bildungshintergrund angeht, ich wollte immer Journalist werden. Das ist, da habe ich dann sehr früh erkannt, dass ich damit kein Geld verdienen konnte. Aber ich bin in der Schulzeit immer für die Lokalzeitung rumgerannt. Nach der Bundeswehrzeit wollte ich unbedingt Physiker werden, habe dann 3 Semester Physik studiert. Die 3 Semester Physik waren, glaube ich, der wertvollste Beitrag zu meiner juristischen Ausbildung, die ich hatte eigentlich, weil man da anders als im Jurastudium ein bisschen strukturiert denken lernt. Dann hatte ich meine juristische Ausbildung sehr kurz gehalten. Irgendwie, ich bin eigentlich nur sporadisch in der Uni gewesen und habe einen schlechten Abschluss gemacht deswegen. Es hing aber damit zusammen, dass ich die ganze Zeit in der Anwaltskanzlei gearbeitet hatte, weil ich da unbedingt Anwalt werden wollte. Und das hat sich dann nachher irgendwie bewährt, denn in dem Moment, als ich aus der Uni raus war, ich habe die Uni-Ausbildung immer für sehr schlecht gehalten, weil sie nicht praxisorientiert war. Und in dem Moment, als ich aus der Uni raus und im Referendariat war, habe ich mich allen anderen abgezogen da, weil ich Praxis hatte und die anderen bloß aus der Uni kamen. Irgendwie. Naja, dann habe ich als Anwalt gearbeitet eine Weile und bin dann... Also es war auch so ein Erweckungserlebnis irgendwie, als man dann wirklich mal Anwalt war, so richtig. Das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und dann, ja, also ich habe so die Erkenntnis gemacht, als Anwalt wird man wirklich von allen Seiten beschissen. Also wenn man als Anfänger, also die Gegenseite bescheißt einen sowieso, das ist klar. Es war aber für mich eine neue Erkenntnis, dass man nicht nur vom eigenen Mandanten beschissen wird, sondern auch vom Gericht. Und das war so irgendwie so, das wollte ich nicht, das hat keinen Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, also der Anwaltsberuf, da suche ich mir lieber einen mit einem Mandanten, den ich dann ein bisschen besser kennenlerne, dann bescheißt mich wenigstens noch die Gegenseite und das Gericht. Und das ist dann eben hier so von der Tätigkeit her ist das eigentlich ein Traumberuf für einen Juristen, was ich hier habe, weil es eben so furchtbar unjuristisch ist. Es ist also es ist jeden Tag was anderes irgendwie gut. Also die Forschungsverträge ähneln sich irgendwann, aber so die anderen Sachen, die wir hier machen, das ist immer spannend. Sie haben ja gesehen, wie sehr auch so die Befindlichkeiten in der Verwaltung, wie die ganzen Strukturen und diese ganzen Fragen zusammenhängen mit der Hochschulleitung zum Beispiel. Wie tickt der ganze Laden gerade? Und es ist für uns jetzt unheimlich spannend, was passiert, wenn der neue Kanzler kommt zum Beispiel. Wir kennen jetzt alle Parameter bis auf den neuen Kanzler. Und da ich jetzt wirklich hier an einer Stelle sitze, wo ich also sehr intensiv mit dem nächsten Kanzler zusammenarbeiten muss, ist das für mich eine ganz vitale Frage. Aber das ist jetzt nicht mein persönlicher Hintergrund.
Axel, bisschen?
Sie hatten eben auch mal eine Frage gesagt, die einzige Disziplinarmöglichkeit, die der Uni noch bleibt, ist das Hausrecht. Können Sie da vielleicht noch sagen, was haben Sie da für Möglichkeiten, Hausverbot oder was? Und
Ja.
Andererseits kann sich ein
Also das Hausrecht ist ja nicht unbedingt nur ein öffentliches Recht. Das ist im Grunde das Recht des Eigentümers sozusagen, eine Beeinträchtigung seines Eigentums abzuwehren. Das ist natürlich bei einer Behörde ein bisschen komplizierter, weil die Behörde ja bestimmte Nutzungsregeln vorsieht. Und es gibt eine Hausordnung an der Uni, die sieht vor, dass Sie hier drin nicht essen und nicht rauchen dürfen. Und wenn Sie das tun, dann darf der Dozent Sie rauswerfen. Beziehungsweise es darf erstmal nur der Rektor als Träger des Hausrechts, aber der Rektor hat das auf die jeweils Verantwortlichen für die Veranstaltung delegiert. Das hat im Wesentlichen ja wirklich eine Ordnungsfunktion. Es dient dazu, dass also der ordnungsgemäße Betrieb hier aufrechterhalten werden kann. Natürlich haben Sie die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das ist ein Rechtsakt wie jeder andere. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob man das als Verwaltungsakt qualifizieren muss, was dazu führen würde, dass man ein Widerspruchsverfahren dagegen macht oder ob das ein Realakt ist. Ich glaube, das wird als Realakt ansortiert. Das zweite Semester öffentliches Recht, das kann ich nicht mehr, da habe ich geschlafen. Aber jedenfalls, natürlich können Sie sich dagegen wehren. Ich habe keinen einzigen Fall gehabt bisher, also auch wo man es so vermuten würde. Also wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Fälle mal, wo sich irgendwelche Neonazis in Geschichtsveranstaltungen eingebracht haben, sowas in der Art, dass ich weiß gar nicht, ob das übers Hausrecht gelöst wurde, ich glaube eigentlich nicht mal. Das wären so Fälle, wo man drüber nachdenken könnte, also wenn das so politisch aufgeladen ist, wenn jetzt also derjenige, der hier, sich mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzt in einer Veranstaltung hat, die ganzen Neonazis da drin sitzen oder so, die Veranstaltung sprengen wollen, das wäre ein Fall fürs Hausrecht. Ja. Nein, stopp, also es gibt keine missliebigen Leute. Zunächst mal sind alle Studierenden vor dem Gesetz gleich, wenn sie so wollen. Solange die nicht stören, solange die Veranstaltung nicht stören, gibt es auch keinen Ansatzpunkt fürs Hausrecht. Also die Leute so von vornherein aus Gesinnungsgründen auszuschließen, halte ich für ausgesprochen problematisch, auch wenn einem die Gesinnung natürlich selber nicht irgendwo nahe liegt. Das heißt, solange die nicht stören, kann man sich über sie ärgern, aber es wird dann so grenzwertig, wenn die anfangen, sich in die Diskussion einzubringen und klar ist, dass diese Diskussion eben nicht mehr sachlich irgendwie fundiert ist, sondern eigentlich dazu dient, die Ordnung zu stören. Und in dem Moment kommen Sie also schon als Dozent möglicherweise in Entscheidungsnot, zu sagen, was da jetzt ein Ordnungsverstoß ist, den Sie mit dem Hausrecht ahnden können, und was da jetzt Meinungsfreiheit ist, die Sie tolerieren müssen.
Ja, bitte. Das ist jetzt Nicole Preuß.
Aber wie ist denn in dem Fall zum Beispiel denn die Beweislage? Also ich habe das irgendwie etwas Auditorium und das hört zu und sag mal, müssen wir das beweisen, was und das wurde gesagt und so, wenn man jetzt nicht gerade eine Führungsrechnung hat.
Die so wie immer, Sie haben... Also ich kann da jetzt wirklich nur spekulieren, weil in meiner Praxis in den 12 Jahren, die ich jetzt hier arbeite, sowas nie vor Gericht gegangen ist. Wir haben also, um jetzt diese Neonazi-Fälle anzusprechen, ganz wüste Drohungen einer rechtslastigen Rechtsanwaltskanzlei auf dem Tisch gehabt, die wir ignoriert haben. Da ist dann auch nichts weiter passiert. Was jetzt die Beweislastfrage angeht, das unterscheidet sich von keinem anderen Rechtsproblem. Sie haben aber eine Menge Leute im Raum sitzen und völlig zu Unrecht, muss man sagen, gilt der Zeugenbeweis nach wie vor als der beste Beweis. Das heißt also, Sie können das aus beweispsychologischen Gründen sehr in Frage stellen. Jeder Sachbeweis ist besser als ein Zeugenbeweis, aber der Zeuge genießt sehr hohes Ansehen vor Gericht. Und Sie werden also, wenn Sie wirklich jemals auf ein Beweisproblem kommen, in der Beweiserhebung immer auf die umgebenden Zeugen hören, die natürlich, wobei das Zeugnis natürlich auch nach Glaubhaftigkeitskriterien und der Zeuge nach Glaubwürdigkeitskriterien beleuchtet wird vom Gericht. Also von daher, wenn das jetzt in einer größeren Veranstaltung läuft, dann gibt es meistens schon Konsens darüber, was da gesagt wurde.
Gut, aber vielleicht noch eine letzte Frage von mir zum Recht. Ich möchte nicht stehen lassen, dass das Recht, so ist es ja in der Auffassung des Marxismus, nur ein Instrument der Herrschenden oder der Macht sei. Oder dazu vielleicht noch ein Schlusswort. Ich habe Recht vielleicht etwas romantisch immer verstanden als ein Mittel der Konfliktlösung durch Recht statt durch Gewalt.
Nein, das ist romantisch. Das Recht spielt da eine ganz untergeordnete Rolle. Es ist ja auch so, dass anstelle rechtsförmlicher Verfahren immer mehr Mediation und Verhandlungen kommt. Und das hat einen guten Grund. Sie erreichen mit Recht immer nur eine Brechstangenentscheidung, weil Sie damit den Konflikt nicht lösen, sondern nur die Lösung einer Seite zuweisen. Das heißt also, es ist für jede im Konflikt zu entscheidende Rechtsfrage immer die beste Lösung, einen Ausgleich zu finden, bei der beide Seiten das Gesicht wahren können. Und das ist das Wesen eines Mediationsverfahrens und das ist das Wesen eines Vergleichsverfahrens und jedes Gericht wird tausendmal lieber versuchen, Ihnen vor einen Vergleich anzudrehen, als einen Rechtsstreit zu entscheiden. Und das ist eben auch im Grunde was mit Rechtsanwendung. Das Recht ist dann nur eine Notbremse irgendwo. Am Schluss kriegen Sie mit dem Recht natürlich eine Klärung herbei. Aber das hat jetzt auch wenig mit Macht zu tun. Also es geht einfach darum, eine praktikable Lösung zu finden. Und die meisten Fragen, die man also in Konfliktfällen zu entscheiden hat, sind keine Rechtsfragen wirklich. Beantwortet das Ihre Frage,
ja,
oder?
Ja, ich finde es auch ein ganz gutes Schlusswort, dass wir statt Brechstange die Mediation brauchen und dass es angemessen ist. Wir dürfen uns bedanken beim Referenten, bei allen, die teilgenommen haben, bei allen, die sich an den Fragen beteiligt haben. Und wiederum gehen wir bereichert nach Hause und in der nächsten Woche, nicht wahr, beginnt ein nächstes Kapitel in diesem Theater. Die Sitzung ist geschlossen. Einen schönen Mai allerseits. Applaus